herzlich willkommen zur Flimmerstunde. Mit mir im Studio, mit mir Julia im Studio sitzt die Franzi, wie immer. Hallo Franzi.
Hallo.
Wir haben uns heute gedacht, wenn wir schon so viele Märchenfilme schauen, dann gucken wir auch mal in die ARD-Mediathek, weil A, kann man da immer wieder reingucken, also die Märchen dort sind irgendwie ständig verfügbar, immer, allgemein, das ist allgemein gut. Aber Märchen sind ja generell auch allgemein gut. Und das Zweite ist, wir wollen uns der Frage ja auch mal stellen, warum die ARD, also warum so viele von unseren Rundfunkgebühren darauf aufgewendet werden, Märchen zu produzieren. Es gibt ja schon jede Menge Märchenverfilmungen. Braucht's die denn? Das wäre so ein bisschen meine Frage, die wir vielleicht am Ende der Sendung auch ein bisschen für uns zumindest klären können wollen, oder?
Ja.
Genau, diese Märchenreihe im ARD, die gibt's ja schon eine ganze Weile. Guckst du die immer an Weihnachten? Also es gibt ja jedes Jahr an Weihnachten so ein paar neue Filme, die veröffentlicht werden. 4 bis 6 im Jahr.
Also ich verfolge das jetzt nicht, welche Märchen neu gedreht wurden. Ich weiß nur, dass bei uns an Feiertagen manchmal einfach morgens beim Frühstück manchmal so ein Märchen einfach läuft im Fernsehen. Und ich glaube, ein paar von denen habe ich schon mehrere Male gesehen, aber einige auch noch überhaupt nicht. Also ich bin ja jetzt nicht dabei und gucke, welches ist jetzt neu verfilmt worden oder welches ist noch alt. Also manchmal kann ich das natürlich ein bisschen sehen, vielleicht an der Schauspielerin oder einem Schauspieler, den ich kenne, und da sieht er noch ganz jung aus und dann weiß ich irgendwie, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen her. Aber ja, so regelmäßig verfolge ich das jetzt nicht.
Was ich mich wirklich frage, ist ja, es gibt so einen großen Fundus an Märchen im Fernsehen. Wir haben diese alten Märchenfilme aus der BRD, aus der DDR. Wir haben ganz viele aus den USA von Disney. Wir haben noch viel mehr aus Russland und aus Tschechien oder Tschechoslowakei damals, mit denen ich auch groß geworden bin, die wunderschön sind, die auch irgendwie zumindest in der Ostzone, sage ich jetzt mal, auch alle kennen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auf jeden Fall ins Kino gegangen bin. Das sind Ferien, liefen da immer diese Märchenfilme. Alle möglichen, die man sich vorstellen kann. Es ist halt immer noch die Frage, wieso brauche ich jetzt diese Neuverfilmungen im ARD? Also ich weiß jetzt, ich habe ja in der Mediathek geguckt, es sind auch vereinzelt ein paar von den älteren Märchen auch immer in der Mediathek zum Nachgucken. Zum Beispiel Kleine Meerjungfrau habe ich entdeckt, dieses tschechische Märchen. Was meinst du? Was ist der Reiz? Sind halt statt 1,5 Stunden nur 1 Stunde lang? Mhm. Guckt man schneller weg oder was ist es? Oder ja, wir filmen mal all die deutschen Schlösser ab, weil die so schön sind und dann können dann alle da ihren nächsten Ausflug hinplanen oder?
Ja, also das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube vielleicht generell, dass man Märchen verfilmt, ist vielleicht so, dass eben es so viele deutsche Märchen auch gibt. Vielleicht, aber die beschränken sich ja jetzt nicht nur zum Beispiel auf die Gebrüder Grimm oder so, sondern, ja, weiß ich gar nicht, ob sie dann auch andere Märchen verfilmen, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so viele Märchenfilme gedreht werden, weil eben es so viele deutsche Märchen gibt.
Mhm. Und in letzter Zeit sind die Märchenverfilmungen ja auch eher so beziehen sich auf Märchen, die nicht so ganz bekannt sind. Ne?
Ja.
Das hat ja irgendwie mal angefangen vor vielen Jahren mit so Rotkäppchen und all den ganzen bekannten Kram. Und jetzt sind wir ja schon bei Märchen, die, weiß ich nicht, Prinzessin Marin oder irgend sowas, keine Ahnung.
Ja, sowas wie Allerlei Rau oder so.
Schlangenprinzessin oder irgendwas. Ja. So heißen die, also ohne Gewehr. Aber wo man dann denkt so, kenne ich gar nicht. Aber gut, gucke ich trotzdem mal rein.
Ja, genau.
Wir haben ja auch 3 heute uns angeschaut und das hatte die Bewandtnis, dass wir eben A, den gestiefelten Kater sehr mögen,
ja.
Also ich zumindest.
Ja.
Und weiß ich nicht, ob ich dich angesteckt habe oder ob du den auch magst.
Meinst du jetzt die Geschichte oder?
Ja.
Ich habe tatsächlich auch in der Uni ein Seminar belegt, da haben wir den gestiefelten Kater gelesen, allerdings von Ludwig Tieck, den ich noch nicht kannte vorher.
Dieses Theaterstück.
Genau, aber hatte ich den Film vorher schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Aber ich mochte den auch schon sehr gerne. Also, ja.
Das ist ja nochmal eine andere Nummer, der Teak, gestiefelte Kater.
Genau, ja, ja.
Ist ja so ein bisschen reflexiv und, ne, also es wird da der Gestiefelkater aufgeführt als Theaterstück im Theaterstück.
Genau, ja.
Und da so drauf geschaut.
Ja, ich meine nur, mich hat auch schon in meiner Zeit hier in Jena der gestiefelte Kater mal begleitet im Uni-Kontext. So.
Ja.
Deswegen war das so ein bisschen präsent bei mir, die Geschichte.
Oder? Ja, aber bei mir ist das so, und ich weiß, dass du ja auch Katzen magst. Ich mag auch generell sehr gern Katzen.
Ja, ich liebe auch Katzen. Ja, deswegen ist es eigentlich ein prädestiniertes Geschichte für mich. Ja.
Genau, ganz klassisch von den Krims. Der gestiefelte Kater. Wir haben uns aber noch zwei andere ausgesucht. Eigentlich primär, weil die hier in Thüringen auch gedreht wurden. Aber auch, weil die eben nicht von den Krims sind. Zum Beispiel die kleine Meerjungfrau von Hans-Christian Andersen. Und das Märchen namens Zitterinchen von Ludwig Bechstein. Oder nach Motiven von Ludwig Bechstein, um ganz genau zu sein. Was unter anderem auch in Jena und in den Domburger Schlössern gedreht wurde. Das soll es eigentlich irgendwie erstmal gewesen sein als Intro. Wir sprechen jetzt über die kleine Meerjungfrau. Ein Märchen, das man in der ARD-Mediathek nachschauen kann, wenn man möchte. Unter anderem sind da Ben und Merit Becker dabei.
Ja.
Als Neptun und als böse Seehexe.
Ja. Ich habe mir leider ihren Namen nicht gemerkt.
Ich auch nicht.
Weil sie heißt nämlich nicht Ursula wie bei Disney und die kleine Meerjungfrau heißt auch nicht Ariel, sondern Undine. Hm. Ich glaube, wie im Original, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob sie bei Hans-Christian Andersen diesen Namen auch hat. Bin mir nicht ganz sicher, aber also ich habe jetzt das Märchen lange nicht gelesen. Das ist immer so traurig.
Ja.
Genau, wir geben mal ganz kurz den Inhalt des Märchens, so wie wir in dem Film gesehen haben, wieder, oder?
Mhm.
Magst du oder soll ich?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also, die kleine Meerjungfrau lebt im Wasser mit ihren zwei Schwestern und ihrem Vater zusammen. Und sie ist aber auch sehr neugierig und würde halt auch gerne wissen, was eigentlich außerhalb des Wassers so geschieht. Und eines Tages rettet sie dem Prinzen oder zumindest einem jungen Mann das Leben. Der stellt sich dann hinterher raus, das wäre der Prinz. Und der wacht so halb auf und sieht eine Gestalt vor Augen, aber erkennt eben nicht, dass es die kleine Meerjungfrau ist. Und dann findet ihn eine Prinzessin und ihr Gesicht sieht er auch und dann denkt er, sie hätte ihn gerettet. Obwohl es eigentlich die kleine Meerjungfrau war. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Und dann wird die Meerjungfrau verliebt sich natürlich unsterblich in den Prinzen und sagt dann auch sowas wie, ich kann jetzt nicht hier im Wasser leben und für immer ohne ihn sein. Ich muss jetzt ein Mensch werden, damit der Prinz und ich zusammen sein können und geht dann zur Meerhexe, die sie dann verzaubert. Aber dann ist eben die Bedingung, dass sie ihre Stimme bei der Hexe zurücklässt. Das heißt, sie kann dem Prinzen also nicht sagen, ich habe dich gerettet und ich liebe dich, sondern muss jetzt eben ohne ihre Stimme an Land auskommen und hoffen, dass der Prinz sich in sie verliebt oder eben auch nicht. Und dann kommt sie eben ins Schloss und freundet sich sozusagen mit dem Prinzen an. Der ist aber natürlich unsterblich in die andere verliebt, von der er denkt, sie hätte ihn gerettet. Und eigentlich endet es dann eher damit, dass der Prinz die Prinzessin dann tatsächlich kennenlernt, von der er glaubt, die hat ihn gerettet. Und dann geht die Meerjungfrau wieder zurück ins Meer, weil sie einsieht, der Prinz liebt die andere Frau und nicht mich. Und jetzt lasse ich ihn los und sie wird dann zu Schaum im Wasser oder irgendwie so. Und bereist dann die Weltmeere, ist es nicht so?
Nee, in dem Film wird sie halt nicht zu Schaum im Wasser, weil das ist bis dahin ja auch wirklich gleich mit der Geschichte im Märchen von Hans-Christian Andersen. Da wird sie am Ende zu Schaum, weil sie den Prinzen nicht tötet. Sie soll den Prinzen ja töten.
Ah ja, stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen wieder.
Genau.
Genau. Damit sie wieder, was? Genau. Damit sie wieder zurück ins Meer kann?
Ja, die Aufgabe, ihre Aufgabe ist ja wirklich, den Prinzen zu überzeugen, dass er sie auch zurückliebt. Und erst dann wird sie wirklich zu einem Menschen.
Mhm.
Das ist ja noch so eine Zusatzbedingung, die fehlt hier in dem Märchen und das kann sie nicht einlösen und stattdessen soll sie halt den Prinzen töten, damit sie zumindest wieder eine Meerjungfrau werden kann.
Ach,
das,
so
das machen, das ist dann nochmal so ein zweiter Zauber, den ihre Schwestern für sie besorgen.
Ja.
Und in dem Film hier passiert das aber nicht. Also sie wirft das Messer ja weg, das Verzauberte, mit dem sie den Prinzen töten soll. Aber sie wird weder eine Meerjungfrau noch wird sie Schaum, sondern wir sehen dann am Ende auch, dass die Hexe, die Merit Becker, auch gar keinen Fischschwanz hat, sondern Beine, und offensichtlich eine ähnliche Geschichte durchgemacht hat. Das ist aber jetzt eine Assoziationsleistung von mir. Mhm. Und es erzählt der Film nicht ganz, aber es ist schon so ein bisschen wie, komm, du hast jetzt das, wir teilen jetzt ein Schicksal, sagt die Meerhexe zu Undine, und wir haben jetzt die Chance, die Welt zu bereisen gemeinsam. Ja. Lasst es uns tun.
So war's.
Genau. Also ein etwas anderes Ende als gewöhnt.
Ja,
und also weder genau. Bei Disney kriegt ja Ariel am Ende den Prinzen, noch wie diese traurige Geschichte bei Hans Christian Andersen, wo sie dann zu Meerschaum wird, löst sich hier ein. Ist eine dritte Variante.
Ja.
Jetzt haben wir gespoilert für alle, die es noch nicht wussten, aber das macht jetzt ja auch nichts unbedingt.
Ja.
Weil es deutet ja so ein bisschen an, dass es hier vielleicht eine Emanzipationsgeschichte erzählt wird. Also für mich ist es das auch immer schon auch, ne? Eine junge Frau, die sich aus ihrer eigenen Familie heraus quält, ist vielleicht ein falsches Wort, aber es hat schon immer was mit Qual zu tun, ne? Die blutenden Füße, die Stimme, die sie zurücklassen muss, also das, den Preis, den sie
naja,
dafür zahlt.
Und eigentlich auch die Aussicht, dass sie nie wieder zurückkommen kann.
Das ist ja schon immer auch eine Emanzipationsgeschichte. Die wird ja von Hans Christian Andersen immer so erzählt, dass sie scheitert.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine männliche Sicht darauf, ne? Könnte man ja auch mal so sagen. Und dann ist es auch sehr schön, dass sie eben hier in dem Film versuchen, ein anderes Ende zu finden, was eben die Frau und das, was sie entscheidet, stärkt. Das gefällt mir schon ganz gut.
Ja.
Die Frage ist nur, das ist ja wirklich die allerletzte Minute, die dir das zeigt.
Ja, das stimmt.
Passiert das in dem restlichen Film auch.
Ich finde auch, dass ihre Motivation ja, sich zu emanzipieren von ihrer Familie, kommt ja nicht aus ihr heraus, sondern weil sie den Prinzen ja so unheimlich liebt.
Ja, ja.
Also wegen eines Mannes gibt sie alles auf. Und dann, also ja, und im Original sagt dann Hans Christian, also siehst du mal, was du davon hast. Ja.
Das stimmt schon. Irgendwie ist die Undine ja immer auch die kleine Meerjungfrau, die eben sehr, sehr neugierig auf die Menschenwelt ist und das ja auch ein ganz großer Antrieb ist, in diese Welt zu gehen.
Mhm.
Aber es muss immer dieser Mann sein am Ende des Tages, ne? Das kommt aus diesem Märchen, das ändert sich nicht.
Genau.
Das, die märchenhafte Liebe. Die eine Frage, die ich noch stellen wollte, ist, ob sie wirklich so ein emanzipiertes Wesen ist. So, erkennt man das irgendwo noch? Also klar, sie geht den Schritt, das ist schon mal ziemlich mutig. Würden wir den Schritt wirklich auch gehen für einen Mann? Weiß ich gar nicht, heutzutage. Aber zeichnet sie das als eine besonders mutige, emanzipierte Frau aus?
Nee, also ich habe auch das Gefühl gehabt, sie wird so eingeleitet, dass sie ja so neugierig ist, was da so ist. In der anderen Welt und dann, wenn sie dann in der anderen Welt ist, gibt es dann schon Szenen, wo sie dann irgendwie auf Blumen zeigt und auf einen Globus und so nach dem Motto, das kenne ich ja alles gar nicht, erklär mir das mal. Aber ich finde irgendwie, geht irgendwie am Ende vielleicht ein bisschen verloren. Und dann wird sie halt irgendwie nur noch mit dem Prinzen mitgezogen, der ihr dann irgendwelche Sachen zeigt. So.
Genau, ich finde nämlich auch, wenn man zum Beispiel an Ariel denkt, Ariel ist auch eine sehr starke und freche Person. Mhm. Und das bleibt sie auch, wenn sie dann ihre Beine hat. Und sie fordert auch ein bisschen den Prinzen heraus. Und das gefällt mir auch an Ariel gut. Was mir zum Beispiel an der Neuverfilmung wieder nicht gefällt, weil da die Ariel, also in dieser Realverfilmung wieder auch so ähnlich wie in diesem Film, dann plötzlich so ganz niedlich wird und immer so zu dem Prinzen hochschaut und ihm hinterherläuft wie so ein Hündchen und dann diese niedlichen Sommersprossen und die großen Rehaugen. Und das ist alles so, weiß ich nicht, sie ist viel mehr ein Mädchen als eine wirklich starke Person.
Ja.
Und sie ist auch nicht unabhängig, also sie macht sich komplett abhängig von dem Prinzen, von diesem Mann.
Und es wird halt ständig gesagt, also auch der König, es gibt so eine Szene, der König guckt in irgendein Buch und sie findet das dann ganz toll. Hier sind die Sterne, hier ist es das und das. Und er sagt dann immer, ah, du bist ja so ganz anders. Und auch die anderen sagen immer, ah, du bist ja ganz anders, weil du keine Rosen kennst als Mädchen und so. Aber irgendwie kommt das jetzt nicht so rüber für mich. Also natürlich zeigt sie auf die Blumen, weil sie nicht kennt, aber eben nicht, wie du schon sagtest, weil sie jetzt Leute herausfordert, sondern einfach, ja, weiß ich auch nicht. Also dadurch, dass die anderen das eben sagen, wird dann der Eindruck, soll dann der Eindruck erweckt werden, dass sie anders ist, aber so anders ist sie vielleicht gar nicht, weil sie ja eigentlich auch nur schmachtend hinter den Prinzen herläuft. Ja.
Naja, wir haben ja geschaut, ne, also so deutsche Fernsehregisseure, Regisseurinnen sind ja nicht unbedingt immer so bekannt, aber wir gucken ja wenigstens gerne mal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. In dem Fall ist das eine Regisseurin gewesen, die den Film gemacht hat. Sie heißt Irina Popov und ist eigentlich auch schon ein bisschen älter, aber was hat sie vorher alles gemacht im Fernsehen? Soap-Serien, sowas wie Verbotene Liebe und so ein Kram. Und ich spiele das jetzt hier gerade ein bisschen runter, weil wir müssen noch ein bisschen über die Machart des Films sprechen. Und das Drehbuch wurde von einem Drehbuchteam geschrieben, was aus einer Frau und einem Mann besteht. Was ich gar nicht so doof finde, wenn man halt so verschiedene weibliche und männliche Figuren auch hat. Und ich finde ja zum Beispiel Dialoge schreiben wahnsinnig schwer, weil du musst ja immer überlegen, wie sprechen denn diese Figuren überhaupt? Und musst dich komplett immer da reindenken. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber hier muss ich meckern und finde sowohl die Dialoge fürchterlich als auch manche Entscheidungen, die die Figuren treffen, fürchterlich und auch die Regieanweisungen schrecklich. Also Ben und Merit Becker, zwei fantastische Schauspieler in Deutschland, die kommen ja so schlecht weg in dem Film. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ja, das stimmt. Also ich fand Merit noch ein bisschen besser, aber ja, bei Ben dachte ich auch so. Der sagt eigentlich auch nur seinen Text auf und hat ein unglaublich komisches Kostüm an und dann ist er dann auch wieder weg irgendwie.
Ich fand sehr schön, dass sie in den Seifelder Feengrotten gedreht haben. Das ist so ein kleiner Gimmick, dass man nicht die ganze Zeit unter Wasser drehen musste. Ne? Das ist ja das Zuhause von den von der Meerjungfrauen, Neptunsfamilie oder so, wie man das nennen mag. Das fand ich ganz cool. Ich mochte auch die paar wenigen Unterwasseraufnahmen.
Ja.
Und dann aber geht's los, dass halt das Meer, es ist eine MDR-Produktion, muss man dazu sagen, das Meer halt nicht am Meer liegt, sondern am Geiseltalsee gedreht wurde. Ne, das ist, der ist so, bei Merseburg liegt der. Und das finde ich ein bisschen cringe. Wie ging's dir damit?
Also das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen.
Ist
mir
nicht aufgefallen. Also aber das war das spiegelglatter See, da waren keine
Wellen.
Ja, jetzt
wo du es sagst, kommt es mir natürlich auch wieder in den Sinn.
Aber wenn es dir nicht aufgefallen ist, ist ja schon mal gut.
Also. Aber ich habe halt gedacht, okay, das ist halt Wasser und mir war es eigentlich egal, was für Wasser das war. So, ich fand halt einfach diese Grotte so schön.
Okay.
Und ja, ich fand da auch ein paar andere Sachen ein bisschen lustig, zum Beispiel, dass die Haare irgendwie, also sie taucht auf und in der nächsten Szene sind ihre Haare trocken. Also ich fand es irgendwie komisch, dass die Haare komisch trocken waren an manchen Stellen und ja.
Es ist dann der Magic Moment. Aber das bringt mich auch dazu, dass ich mir überlegt habe, bei diesem Film, also will der jetzt lustig sein, will der mystisch sein? Weil zum Beispiel gibt es ja diese ganz berühmte tschechische Verfilmung von der kleinen Meerjungfrau, der ist sehr mystisch und auch ein bisschen romantisch vielleicht auch. Aber bei dem Fernsehfilm hier weiß ich immer nicht. Ne? Da gibt es so Momente, die sind so cringe lustig, aber der Rest ist doch gar nicht lustig von eurer Geschichte. Warum?
Ja.
Und es fehlt auch so ein bisschen die Magie.
Ja.
So richtig magische Momente habe ich da auch nicht gespürt. Also, dass man so richtig die Liebe gespürt hätte oder so. Ich weiß nicht. Also, das ist der zerfällt an allen Stellen für mich. Oder? Ich habe hier gelesen bei Wikipedia, der Filmdienst schreibt, bewertet den Film als eine sorgfältig inszenierte und ausgestattete, gut gespielte Fernsehadaption. Und dann habe ich gedacht so, dann habt ihr einen anderen Film gesehen als ich.
Ja. Ja, also das kann ich jetzt auch nicht so ganz verstehen. Ich finde, das ist tatsächlich der schwächste von denen, den wir gesehen haben.
Hast du irgendwas Liebenswertes an dem Film zum Schluss?
Nee.
Nee. Die Sommersprossen der Schauspielerin,
ja,
die Undine gespielt hat.
Dass sie eigentlich ganz süß ist.
Genau, und das Prinzenschloss, das ist das Schloss aus dem Wörlitzer Park in Sachsen-Anhalt. Kann ich empfehlen, kann man mal hinfahren. Der Wörlitzer Park ist wirklich wunderschön. Oder die Feengrotten in Seifeld besuchen. Aber den Film müsst ihr nicht unbedingt gucken. Guckt lieber Ariel von mir aus. Aber vor allen Dingen den tschechischen Film aus den 70ern.
Ja.
Den man momentan auch in der ZDF-Mediathek anschauen kann. Wir widmen uns heute dem Märchen Nummer 2 auf unserer Liste, den Stiefelnkater.
Ja.
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 Soll ich jetzt mal das Märchen zusammenfassen?
Ja, gerne.
Genau, das ist eigentlich das älteste von den drei Märchen heute, was wir uns ausgesucht haben. 2009 ist das produziert worden. Und worum geht es? Naja, altbekannte Geschichte. Der Müller hat drei Söhne, er stirbt, er hinterlässt dem Ältesten die Mühle, dem Zweiten den Esel und dem Dritten den Kater. Und der dritte Sohn, in diesem Film heißt er Hans, ist sehr traurig und will am liebsten sich Handschuhe aus dem Kater machen. Und dann sagt der Kater plötzlich zu ihm, nein, schenk mir doch Stiefel und dann wird alles gut. Und Hans lässt sich von der Katze, der Sprechenden, plötzlich überzeugen. In dem Film gibt es noch eine kleine Subgeschichte, die dazu erfunden wurde, denn der Zauberer, der Böse, der eigentlich erst viel später auftaucht in dem Märchen, der taucht hier schon auf, weil er ist der böse Geldeintreiber. Und weil die Müllersöhne nach dem Begräbnis des Vaters kein Geld haben, verwandelt er den mittleren Sohn in einen Hund. Er ist der Tierverwandler. Und der Kater, der sich mittlerweile verwandelt hat, also in dem Film sehen wir ihn tatsächlich als Mann, ne? Also er schlüpft in die Stiefel und wumps, ist er ein Mann. Also hier ist die rückwirkende Verzauberung sozusagen von Tier zu Mensch. Macht das Altbekannte, er fängt Rebhühner für den König, den es ja auch noch gibt. Und der König, das ist wirklich ein lustiger Typ, dem ist immer so ein bisschen langweilig, aber er hat ja immerhin seine Tochter, die auch sehr süß ist und die freuen sich natürlich abgöttisch über die Rebhühner, weil sie haben schon lange keine gegessen. Und
das
sind
ist
aber,
ihr Lieblingsessen.
Das ist Lieblingsessen, genau. Und wollen natürlich wissen, wer denn der Spender der Rebhühner ist und der Kater erzählt das natürlich auch von seinem Herrn. Er besorgt dann halt noch ein zweites Mal Rebhühner und in der Zwischenzeit gibt er die Golddukaten, die er vom König bekommen hat für die Rebhühner, dem Hans, damit er die Schulden bezahlen kann. Und der Zauberer ist auch ganz verwundert, wo das Geld herkommt. Aber es wird, ich glaube, der Strang wird nicht so weiter versponnen. Ne? Der ist dann halt erstmal beruhigt. Ach, er kriegt mit, dass der Kater dahinter steckt. Aber eigentlich gibt es keinen wirklichen Racheplot an der Geschichte. Ich habe auch gedacht, naja, ich würde jetzt als Zauberer, glaube ich, der Katze hinterher machen, aber es tut er in dem Film nicht.
Mm.
Er weiß es zwar, aber egal. Genau. Und dann gibt es die altbekannte Geschichte. Der Kater erzählt dem König von diesem See, wo der Hans immer badet. Und dann fährt der König mit seiner Tochter dahin. Und tatsächlich ist der Hans dort. Der steckt mitten im See. Der Kater hat die Klamotten versteckt und ist Richtung Zaubererschloss vorangerannt, hat allen Leuten unterwegs erzählt, sie sollen doch bitte, wenn der König jetzt gleich vorbeikommt, erzählen, dass die ganzen Länder nicht dem Zauberer gehören, sondern einem Grafen. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
Carapaz.
Du hast den Namen gemerkt, super. Und das machen die natürlich auch ganz doll. Die letzten muss er überzeugen, ne? Also die letzten wollen gar nicht so richtig das erzählen, sagen, das stimmt ja nicht. So, wir werden ja vom Zauberer bestraft. Und dann sagt er gerade, nein, ihr werdet bestraft, wenn ihr das nicht erzählt. Und dann machen sie es doch und am Ende überlistet er den Zauberer, was mich sehr wundert, aber es ist ein eitler Fatzke. Aber
ja,
er müsste ja eigentlich jetzt wissen, dass der Kater gefährlich ist.
Ja.
Aber die Geschichte geht so aus wie altbekannt. Der Zauberer verwandelt sich in eine Maus, zuerst in einen Elefanten, einen Löwen, dann eine Maus. Die Katze frisst ihn und alles geht prima aus. Das Schloss gehört jetzt dem Hans.
Genau.
Und er kriegt die Hand der Prinzessin.
Happy End.
Happy Ending. Also das heißt, der Film macht, bis auf die Rolle des Zauberers ein bisschen auszubauen, eigentlich alles genauso wie im Märchen.
Mhm.
Oder?
Ja.
Ist nicht so viel Abweichung.
Vielleicht noch, weiß ich gar nicht, dass die Brüder, also die haben jetzt nicht so eine richtig große Rolle, aber die ist schon größer als nur einmal, hallo, ich bin der Bruder.
Am Anfang ist der große Bruder ja so ein bisschen skeptisch. Ach ja, der Hans, der träumt ja immer den ganzen Tag.
Mhm.
Und am Ende sagt er zu ihm, das hast du prima gemacht, Hans.
Genau. Und sie freuen sich aber auch, dass sie wieder zusammen sind. Also mögen sich auch gerne die Brüder.
Ja. Ja, also es gibt unglaublich viele Dinge, die mir an diesem Film sehr gut gefallen,
ja,
muss ich sagen. Zum Beispiel die Dialoge in dem Film.
Ja.
Die sind sehr gut. Wir haben auch schon mal geguckt, wir haben hier auch ein Drehbuchteam von einem Mann und einer Frau. Wir vermuten, dass es möglicherweise Vater und Tochter sein könnten. Jetzt muss ich mal gucken. Dieter Bongartz heißt einer der beiden und ist Schriftsteller. Und ich glaube, man merkt das auch an den Dialogen, die wirklich lustig sind. Also gerade der Kater, der hat so eine, der haut immer mal so französische Floskeln rein.
Ja.
und hat wirklich so eine kleine adelige, verschmitzte Art und Weise zu sprechen. Der König ist wirklich lustig. Das ist so ein ganz freundlicher, naiver, lustiger König. Und er hat so eine genauso freundlich, lustig, naive Tochter.
Ja.
Und es ist so süß. Und die haben manchmal so Wortwiederholung, also so eine Variation auch drin, die ich unglaublich schön finde.
Ja, und auch so, so, ja, so ein bisschen so kindlich naiv und halt sehr weltfremd, weil ist ja klar.
Aber trotzdem anspruchsvoll. Also ich finde, da ist auch ein Anspruch dahinter.
Ja, aber ich meine nur, es ist halt klar, wie wenn man, wenn sie etabliert werden und dann in ihrem Schloss da sitzen und alle, ist total langweilig, dass man irgendwie das denen sofort abnimmt, weil man eben weiß, okay, da passiert halt nichts in dem Königreich und die erleben halt nichts in ihrem Leben und dann kommt dann da so ein Kater mit Rebhühnern rein und das ist halt das Highlight vielleicht von Wochen oder keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass man so ein bisschen dadurch, dass halt nichts passiert im Schloss, man dann eben auch einen Eindruck davon bekommt, dass er anscheinend auch ein König ist, der vielleicht auch gut für seinen Untertanen sorgt oder vielleicht, ja genau, dass es denen einfach gut geht und deshalb halt nichts Schlimmes passiert. Im Gegensatz zu der anderen Seite, also es wird von so einer Brücke getrennt, auf der einen Seite der König, auf der anderen Seite dieser Zauberer. Und da sieht man dann halt, wenn die angeritten kommen auf ihren schwarzen Pferden in Zeitlupe, dass dann alle Menschen halt in die Häuser rennen und Angst haben. Und das ist halt eben bei diesem König und seiner Tochter anscheinend nicht so. Da passiert halt eben nichts, was halt berichtenswert ist. Und das ist ja auch manchmal nicht schlecht. So, dann geht es den Menschen vielleicht gut da.
Ja, wobei halt dieser Zauberer, der heißt Abaddon und wird von Jürgen Tarrak gespielt übrigens. Der wird dann auch, also wir reden da nicht so drüber, ne? Das wird dann auch manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ne? Dass es den Zauberer zwar gibt, ist ein Thema, aber lass uns mal schnell schon wieder über das nicht, das langweilige andere reden.
Genau, also dass er sich aber vielleicht auch nicht mit negativen Sachen beschäftigt, wo es dann eben auch für diese Weltfremdheit und Ausblenden und so passen würde.
Ja, am Ende will er es einfach nicht sehen, das Schlechte, ne?
Ja.
So, und es wird einfach nicht darüber geredet, dass der Zauberer da durchs Land rennt und überall dieses Geld eintreibt.
Ja.
Kann man ja unterstellen an der Stelle. Und ja, was es aber noch gibt, ist eben dieser sehr gut geschriebene Kater, der hier wirklich eben nicht mit CGI irgendwie versucht wird, zu belebt zu werden, als animierte Katze oder sowas. Wobei ich ja ein großer Freund bin von diesem Moritz in der Litfaßsäule, diesem DDR-Film, wo es auch so eine animierte Katze gibt, die ich sehr gelungen finde. Aber hier hat man einfach gesagt, wir nehmen einfach den Roman Knischka und er ist jetzt unser Kater. Wir machen ihm ja so ein bisschen Schnurrbart ins Gesicht und er versucht dann halt einfach mal sich so ein bisschen wie eine Katze zu bewegen. Und also so angedeutet immer noch das Katzenhafte, ne? Dass er auch mal mit der Zunge sich über die Lippen leckt bei der Milch und so. Also sehr dezidiert, aber mir gefällt das total gut. Ich weiß auch nicht so richtig warum. Aber
ja, also mir auch.
Ich weiß noch, als ich das Märchen zum ersten Mal gesehen habe, dass ich gedacht habe, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann am Ende aber so befriedigt war, weil das so gut funktioniert hat für mich.
Ja, also er ist auf jeden Fall die Figur, die ich auch am liebsten mag in der Geschichte.
Wobei das jetzt nicht so schwer ist, ne? Weil wir wissen ja, wenn man in das Märchen reinguckt, da hat man halt den Kater, der hat einen Charakter, ne? Der hat Eigenschaften und der bringt die Handlung voran. Und alle anderen Figuren sind ja nur so Staffage. Du hast einen König, über den weißt du nichts anderes, als dass er König ist. Und eine Tochter, die eben eine Königstochter ist. Und den Müllers Sohn, der auch eigentlich ein bisschen blöd ist, ne?
Ja.
Und immer nur das macht, was der Kater ihm sagt. Und der Zauberer, der böse ist.
Ja.
So. Also das heißt, das sind nur so Schablonenfiguren im Grunde, aber alles dreht sich um die Katze im Originalmärchen. Und ich finde aber hier in dem Film sind diese ganzen Figuren auch irgendwie lebendig geworden.
Ja, ich finde, dass der Film auch manchmal mit so kleinen Szenen sich Zeit nimmt, auch vielleicht die anderen Figuren so ein bisschen mehr, aus denen ein bisschen mehr zu machen als nur eine Schablone. Also zum Beispiel, dass der Zauberer von seinen Untertanen oder von seinen Wachleuten, keine Ahnung, immer wieder, also er sagt dann sowas wie, ja, ich bin der Größte und der Schönste. Und die anderen sagen immer, ja, du bist der Größte und der Schönste. Und man weiß eigentlich genau, dass das ja Quatsch ist. So. Oder dass dass es dann noch so ein, ich weiß nicht, so einen königlichen Schreiber oder so ein, ich weiß nicht, was seine, also der hat eben die Aufgabe, immer zu erzählen, was im Königreich Neues passiert ist, dass eben noch eine Szene dazwischen ist, dass dann der König fragt, ja, was ist denn passiert? Und der sagt dann ja nichts. Oder dass es halt auch die Köchin gibt. Also, dass es so ein paar Momente gibt. Oder genau, oder auch der Kutscher, der sagt, oh, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, ich will doch eigentlich nur ins Wirtshaus, aber ich fahre jetzt trotzdem mal rum so. Also dass eben so ein bisschen die Figuren trotzdem noch einfach nicht nur da sind und Statisten sind, sondern auch so ein bisschen was zu tun haben und man sich trotzdem Zeit nimmt, auch die anderen Figuren so ein bisschen auszuschmücken und eben nicht nur Schablonen.
Genau, aber nicht nur das, dass es eine Ausschmückung ist, sondern gerade weil du auch den Kutscher und die Köchin erwähnst, die haben ja auch so lustige Auftritte.
Ja.
Also die tauchen, also wie die in dieser Geschichte auftauchen, also das Timing einfach und diesen Spruch, den sie dann, das ist ein Satz, den sie sagen, aber der ist so gut platziert, dass ich es immer lustig finde.
Ja.
Und mich amüsiert habe an den Stellen auch. Das ist auch richtig gut gemacht. Also hier hat halt auch jemand ein Gefühl für lustiges Timing.
Und er hat wahrscheinlich auch eine Vision gehabt, dass es eben auch ein lustiges Märchen wird.
Mhm.
Im Gegensatz zu der kleinen Meerjungfrau, wo man ja nicht so ganz weiß, wollte die ja jetzt lustig sein oder mystisch oder verzaubert oder so. Ich glaube, der hat sofort im Kopf gehabt, nee, das ist jetzt so ein bisschen Harlekin-mäßig. Lustig einfach, die Geschichte.
Ja, wobei, genau, also wenn du dich komplett drauf stürzt auf das Lustige, dann funktioniert es im deutschen Märchenfilm offensichtlich. Ich finde halt, es kann durchaus sein, dass die anderen Märchenfilme eben sich nicht entscheiden können, weil irgendjemand sagt, wir müssen aber da irgendwie noch so ein bisschen was Lustiges reinbauen, damit sich die Leute unterhalten fühlen. Wir können die nicht so ganz düster machen oder so. Und dann kommt ja, irgendwas.
Vielleicht, weil es eher für Kinder sein soll oder für die Familie, keine Ahnung.
Also weil ich, eins, was ich auch sehr mag von den Grimms-Märchen-Verfilmungen, ist nämlich ist Rapunzel. Das ist nämlich sehr ein bisschen düster geworden und ein bisschen mystisch. Und diese Hexe, die ist wirklich unheimlich geworden. Und das gefällt mir richtig gut. Ich fand Rapunzel nie so ein düsteres Märchen. Und dass sich aber jemand getraut hat, das zu machen, fand ich auch gut. Also ich finde, man kann sich das ruhig auch trauen, zumal Kinder sich auch gerne gruseln.
Ja.
Es muss nicht immer alles lustig sein.
Man muss halt einfach die richtige Geschichte haben oder eine gute Idee, dass man es vielleicht noch ein bisschen gruseliger machen kann. Also ich meine, ja.
Ja, es gibt schon mal gruselig. Also Hänsel und Gretel oder so ist ja prädestiniert dafür,
ja,
gruselig
stimmt.
zu sein. Ich stelle mir jetzt lustig auch ein bisschen seltsam vor. Okay, diesen Film empfehlen wir also der Vollständigkeit halber auf jeden dicken Fall.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Der ist auch immer noch in der ARD-Mediathek zu finden. Und lehnt euch zurück und genießt es einfach. Das ist wirklich eine kleine Perle der deutschen Märchenverfilmungen. Und natürlich gibt es ja auch noch die sind von DreamWorks, glaube ich, der gestiefelte Kater.
Ja, den mochte ich leider immer nicht so gerne, weil ich diesen Akzent nicht so mochte. Und ich habe den auch nicht so gut verstanden und so. Also da bin ich jetzt nicht so, obwohl den neueren Film fand ich eigentlich jetzt ganz gut. Aber ich meine nur, wenn ich einen gestiefelten Kater angucke, dann diesen.
Ich überlege gerade, ich glaube, es gibt doch überhaupt nicht. Oh doch, Wikipedia sagt, es gibt sehr viele Verfilmungen vom gestiefelten Kater. Puss und Boots, da haben wir ihn.
Mhm.
Genau, aber eigentlich sind das so die letzten drei. Diese hier, die Fancy-Verfilmung und die beiden animierten Filme von DreamWorks. Ja, na gut, dann ist das so. Und nun sind wir schon wieder beim letzten Märchen in dieser Runde angelangt. Es ist das Märchen Zitterinchen nach Motiven von Ludwig Bechstein. Hast du davon schon mal gehört, Franzi?
Nee, vorher habe ich das noch nie gehört. Ich habe nur von diesem Film erfahren, weil du mir erzählt hast, das wurde hier gedreht in der Nähe.
Hm.
Und dann habe ich ihn mir natürlich angeguckt, weil wir dann auch, also es wurde in den Dornburger Schlössern gedreht oder zumindest von außen.
Ja, und im Botanischen Garten hier in Jena.
Genau.
Ja.
Und weil wir, glaube ich, kurz vorher in den Dornburger Schlössern waren, habe ich dann gedacht, wie haben sie es denn in dem Film umgesetzt? Und ja, genau, das war meine erste Berührung damit. Sonst kannte ich das nicht vorher.
Das ist auch kein bekannter Titel für ein Märchen. Das ist auch so überhaupt ein seltsames. Na, wobei so Rotkäppchen oder Rumpelstilzchen, ne, Zitterinchen, es dockt so ein bisschen an die an diese Namen auch an diese erfundenen Namen. Und aber vielleicht ganz kurz, wer war Ludwig Bechstein? Von dem hast du vielleicht auch noch nie gehört.
Nee.
Ich muss sagen, meine Berührungen mit Ludwig Bechstein sind auch sehr klein. Und ich bin ein Märchenfreund so und finde das sehr faszinierend, dass es den gab. Der ist 1801 in Weimar geboren, hat viele Jahre auch in Meining, also im Südthüringer Wald gewohnt und hat tatsächlich Märchen geschrieben. Also wahrscheinlich hat er sich damit beschäftigt und die neu aufgeschrieben oder vielleicht auch neue Sachen dazu gedacht oder sich generell ausgedacht nach so, es gibt ja unglaublich viele Legenden, Sagen und so weiter, ne? So Motive, die man dann halt hier in Thüringen auch finden kann, war bestimmt da auch so ein Kulturforscher oder Mythenforscher, kann ich mir vorstellen. Ich habe mich noch nicht intensiv mit ihm beschäftigt, aber er hat auf jeden Fall sein erstes Buch Thüringer Märchen gewidmet und dann später nochmal eine richtig große Märchensammlung herausgegeben. Ludwig Bechsteins Märchenbuch heißt das einfach. Mhm. Und ich muss gestehen, ich kenne die wirklich auch nicht und habe aber so ein bisschen Lust, mal reinzugucken. Zitterinchen ist eins davon.
Mhm.
Willst du es erzählen?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also die Schwestern Christine und Alma leben zusammen in einem Haus und eines Tages sehen sie, dass etwas im Wasser treibt und Christine will, also, oder ich glaube, sie hören auch bellen. Auf jeden Fall rettet dann Christine diesen kleinen Hund aus dem See, obwohl sie eigentlich gar nicht schwimmen kann. Also müssen dann beide Schwestern in dem See. Die eine muss die andere retten und die andere rettet den Hund. Und weil der Hund so furchtbar zittert, weil er eben Angst hat und ihm vielleicht auch kalt ist, nennen sie ihn dann eben Zitterinchen. Und Alma hat ein besonderes Talent, sie kann nämlich besonders gut zeichnen und natürlich gibt es in diesem Märchen auch einen Prinzen, der in seinem Schloss wohnt und glaube ich gerade von einer Forschungsreise von irgendwo herkommt und einen halben Dschungel bei sich im Schloss hat und jetzt gerne ein Buch schreiben will, in dem er auch Bilder von exotischen Pflanzen reinmachen will.
Ein Almanach, sagt er, glaube ich, auch oft.
Stimmt, genau, ja. Und dann kommt er auf die Idee oder zumindest, oder eigentlich bringt ihn eine Baronin auf die Idee, sich einen Maler anzustellen oder eine Malerin, die dann eben die Bilder von diesen Blumen zeichnet. Und dadurch kommt eben Alma dann in das Schloss und arbeitet dann für den Prinzen als Malerin, um die um die Pflanzen zu malen und er schreibt dann eben die Texte. Und dann gibt's eben diese gerade schon erwähnte Baronin, das ist die Bösewichtin in dem Märchen, die mit ihrer Tochter kommt und eigentlich gern ihre Tochter mit dem Prinzen verheiraten will, weil sie eben Königin macht und so sein will. Und dann
es ist kompliziert. Es gibt noch dieses Bild von Almas Schwester Christine, was der Prinz sieht und sich schockverliebt.
Genau, er verliebt sich dann in die Schwester, obwohl er sie nicht kennt und schickt ihr dann über Zitterinchen immer wieder Botschaften und sagt, willst du mich denn nicht heiraten? Und sie sagt dann aber, du kennst mich doch gar nicht. Genau, und dann kommt es halt dazu, dass Christine dann ins Schloss gebracht werden muss und die Baronin sich dann eben anbietet, sie zu holen und sie dann auf dem Weg zum Schloss in den Fluss wirft und weil sie ja nicht schwimmen kann, ertrinkt sie.
Wird von Nixen gerettet. Hier auch wieder die Nixe.
Genau. Und dann verkleidet sich die Tochter der Baronin als Christine und verschleiert sich und geht zum Prinzen und sagt, hallo, ich bin Christine, willst du mich nicht heiraten? Und der Prinz heiratet sie dann natürlich, ohne zu hinterfragen, ob sie es wirklich ist. Genau, und Alma wird irgendwie ausgeschaltet, weil man könnte ja jetzt fragen, die müsste ja eigentlich ihre Schwester erkennen, aber die wird dann irgendwo anders hingeschickt, um, glaube ich, ein Porträt von der Tochter zu malen. Genau, und dann heiratet der Prinz die falsche Christine und die wird dann eben von dieser besagten Nymphe gerettet und die sagt eigentlich, ja, cool, wenn du jetzt hier bei mir bist, kannst ja jetzt auch eine Nymphe werden und wir sind dann zusammen hier. Und dann sagt Christine, nein, ich muss doch meine Schwester retten. kannst du mich nicht zurückschicken. Und dann sagt die Nymphe, okay, du darfst jetzt 3 Nächte lang wieder zurückkommen als Geist. Und wenn der Prinz dich erkennt und deinen Namen sagt, dann bist du gerettet oder erlöst oder so. Und wenn nicht, dann bist du eben tot. Und dann geschieht es eben, dass sie wieder zurückkommt, aber der Prinz dann immer schläft und auch einmal von der Baronin sozusagen mit einem Schlafmittel betäubt wird, weil sie ja natürlich verhindern will, dass die echte Christine zurückkommt.
Mit Alkohol, dachte ich einfach nur, oder?
Ja, sie hat irgendwas reingeschüttet, irgendein Pulver, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall im letzten Moment erkennt er sie dann doch und sie ist dann erlöst und er erkennt dann aber, dass er eigentlich Alma viel besser findet als Christine. Und dann leben Christine, Zitterinchen, der Prinz und Alma zusammen
auf dem Rokoko-Schloss in Dornburg.
Genau.
Was sich als großer botanischer Garten entpuppt, wenn man reingeht.
Ja. Ob sie ihren Almanach dann noch zu Ende geschrieben haben, das wird dann nicht aufgelöst, aber ich denke schon, ja.
Weil der Prinz ja auch immer wieder sagt, dass er ja die Prinzessin irgendwie blöd findet, ne? Die sind alle so gleich und wollen immer nur mich heiraten, aber das interessiert mich gar nicht.
Ja.
Ja, ich bin ja auch ein Wissenschaftler. Genau. Ja, schön. Ein ganz sonderbares Märchen auf jeden Fall. Und wir haben ja vorhin einfach mal gespickt, wie das Original-Zitterinchen von Bechstein abläuft und was da so die Unterschiede sind, was ja eigentlich jetzt erstmal gar nicht relevant ist, weil man das Originalmärchen ja irgendwie wahrscheinlich sowieso ganz, ganz selten kennt.
Mhm.
Deswegen nimmt man ja, finde ich gut, den Film erstmal so hin, wie er ist.
Mhm.
Und mir ging es da so ein bisschen wie dir, dass ich auch erst dachte, wo will denn der Film jetzt hin? Der macht auch so komische Schleifen und so. Wer hat sich das denn alles ausgedacht? Aber vielleicht guck mal trotzdem mal kurz ins Original, denn da ist Alma nämlich ein Mann und gar keine Frau und heißt Abraham oder sowas. Und am Ende kriegt der Prinz natürlich die Christine zur Frau. Also alles andere in der Geschichte stimmt, außer dass der Prinz ein Wissenschaftler ist. Das kommt im Originalmärchen auch nicht vor. Das wurde sich auch dazu ausgedacht. Aber das Gravierendste in dem Fall war, dass die Alma ein Mann ist und jetzt hier in der Verfilmung eine Frau, in die sich der Prinz tatsächlich verliebt oder wo er dann am Ende auch erkennt, dass er sich in sie verliebt hat.
Ja.
Was ja auch sehr emanzipatorisch ist.
Ja, und vor allem ja, weil er sich in sie verliebt, nicht unbedingt, weil sie eine Schönheit ist, also was ich jetzt nicht so unterschreiben kann, weil ich finde die auch sehr hübsch, die Schauspielerin, aber jetzt im klassischen Sinne meine ich nur, sondern wahrscheinlich einfach, weil er sie, keine Ahnung, kennengelernt hat und er sie wegen ihres Charakters gut findet.
Und ihres Könnens.
Genau. Und weil sie so
ihre gute Seele.
Ist. Genau, und nicht einfach nur, ah, sie ist so wunderschön. Ja.
Ein kleines bisschen, als ich den Film, das ist schon eine Weile her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber ich hatte fast geschworen darauf, dass Christine am Ende nicht erlöst ist und mit ihrer Schwester zusammen im Schloss lebt, sondern halt tatsächlich zu einer Nixe wird oder Nymphe.
Ja.
Und mit der anderen Nymphe dann halt wirklich durch die Saale dann.
Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Und dann dachte ich so, ist sie jetzt wieder lebendig oder wie? Das ja, genau. Finde ich ja blöd.
Ich hätte drauf geschworen, dass das auch so ausgeht, weil ich hätte, glaube ich, gefunden, das wäre die logischere Konsequenz gewesen.
Ja.
Ja. Denn sie war ja tot und wir hatten ja das Motiv vorhin bei der kleinen Meerjungfrau auch, dass das halt auch so eine Art, also sie geht ja, Undine geht ja mit der Meerhexe auf Reisen.
Ja.
Da ist das ja so eine Art Erlösung, so eine emanzipatorische Erlösung aus der Geschichte. Und das hätte ich mir hierfür auch gewünscht, tatsächlich.
Ja, dass sie dann einfach immer zu diesem Nymphensee oder so gehen können und dann können sie sich trotzdem sehen, aber sie ist eben nicht mehr. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, dass das so ist, aber es war dann gar nicht so. Das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen blöd.
Schade eigentlich, ne?
Ja, weil die arme Nymphe ist jetzt trotzdem noch alleine. Die hat kein Happy End.
Genau, und ich finde die Saalenixen, die sind ja total, wie sagt man denn, die sind nicht auf dem Tableau so. Die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, finde ich. Ich finde die total spannend als Figuren. Also, dass es eben nicht nur die Meerjungfrauen gibt, sondern auch die Nixen in den Flüssen. Und da gibt es doch ein paar Geschichten auch in Thüringen, die man mal ausgraben kann. Ich glaube, habe ich nicht schon mal eine Sendung gemacht mit Nixengeschichten? Könnte ich auch mal wieder rausgraben. Oder vielleicht ist sie noch nicht ganz fertig, kann auch sein. Na gut, aber zurück zu Zitterinchen. Wie findest du, dass diese Geschichte mit der Alma, wenn du jetzt weißt im Hinterkopf, dass es ja eigentlich ursprünglich wirklich ein Mann war und wie das jetzt hier so eingebettet ist?
Also ich finde eigentlich den Ansatz, dass es mal und ich sage das in ganz großen Anführungsstrichen, dass es mal eine Prinzessin ist, die eben nicht vielleicht nur schön ist, und dass sie eben den Prinzen bekommt, weil sie eben schön und so ist. Den Ansatz fand ich richtig gut eigentlich, aber da hat eben dieser Schlenker, dass er dann eben doch sich kurzzeitig in die Schwester verliebt, für mich nicht so viel Sinn ergeben. Jetzt, wo ich die Originalgeschichte kenne, finde ich, da ist es ein bisschen schlüssiger.
Mhm. Also dieses Schockverliebtsein in das Porträt, ne?
Genau, diesen Schlenker irgendwie.
Und auch, dass er das so hinnimmt, dass unter dem Schleier, also ne, der ist ja ein aufgeklärter wissenschaftlicher Prinz.
Ja.
Und dann nimmt er hin, auch wenn er dreimal sagt, er kann die Liebe nicht oder ne, das ist ja etwas, was er nicht kann, dass er das so hinnimmt, dass die hinter dem Schleier ist bis zur Hochzeit. Das sind so Sachen.
Ja, ja, das sowieso, sowas finde ich immer komisch, wenn Prinzen, aber das ist ja schon auch vielleicht bei Aschenputtel manchmal so, dass man sich denkt, hä, das sieht doch jeder, dass das die ist, die du denkst und du erkennst sie nicht so. Aber ja, also irgendwie diesen Schlenker, dass er doch dann irgendwie die andere Schwester gut findet, weil sie eben so schön ist, hat für mich nicht so viel Sinn ergeben, weil eben schon ein bisschen so eine
Anbahnung zwischen
allen. Genau, und so eine Anbahnung, so eine Andeutung gemacht wird, dass er sie vielleicht doch ganz gut findet. Da ist dann mal die Hand auf ihrer Hand und so. Dann denke ich mir, ja, toll. Und dann aber trotzdem, also es war irgendwie alles komisch. Deswegen, ja, da hätte man sich vielleicht noch, ich weiß nicht, was man sich da hätte ausdenken können, aber dieser.
Aber auch, dass er einmal vor lauter Wut am Ende, ne, in den Kerker schmeißt. Das war auch so ein Hardcore-Nummer.
Ja.
Vielleicht hätte er sie einfach vom Hof oder so, weißt du? Da fand ich schon auch krass. Wenn man schon so krass in die Originalgeschichte eingreift, was ich übrigens gut finde, dann könnte man sich für solche Moves auch noch ein paar schönere Drehs irgendwie, die ein bisschen logischer sind, einfallen lassen.
Ja. Und aber auch, dass der Prinz halt auch wieder nicht nur ein Schablonprinz ist, sondern eben auch so ein bisschen, eben so ein Wissenschaftler.
Also ich finde bei ihm gut, dass er wirklich, er ist ein Schönling.
Ja.
So rein vom Typ her. Aber er ist so nett und so süß und liebt die Pflanzen und so. Also hier hast du so einen Bruch drin, ne, mit dem nur schönen Prinzen, den wir ja auch bei der kleinen Meerjungfrau hatten. Aber hier, der ist ja, also da merkst du ja, dass der auch so ein bisschen verzettelt im Kopf ist und verträumt und ne, so ganz aufgeht in seiner Leidenschaft. Und das macht ihn ja sympathisch. Und dann hat man sofort das erste Vorurteil, oh, das ist ja ein Schönling, das geht dann sofort flöten. Das mochte ich an dem Märchen.
Ja.
Dass man hier auch mal auf den Prinzen schaut und dem ein bisschen größeren Charakter gibt.
Ja, genau. Mhm.
Aber ich würde noch mal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde noch mal ganz kurz gucken, weil ich finde an dem Märchen total schön, dass man hier sieht, wie Märchen erzählen funktioniert. Weil man hat ja, wir haben ja schon über die Nixen gesprochen, aber wir haben ja auch wieder diesen verzaubert, Zitterinchen am Ende verzaubert sich nicht. Ich glaube, in der Originalgeschichte ist Zitterinchen ein verzauberter Mensch. Das hatten wir ja gerade auch beim gestiefelten Kater und so, diese verzauberten Tiere. Aber wir haben hier eine ganz große Anlehnung, finde ich, an Brüderchen und Schwesterchen.
Mhm.
Also da gibt es ganz viele Motive, die ich hier wiedererkennen kann. Und die ja angeblich, man kann es nachlesen, aus so französischen Zauber- oder Feenmärchen-Welt kommen. Da können sich aber Märchenforscher mit beschäftigen. Aber ich will nochmal darauf hinaus, dass man halt Märchen erzählen bedeutet ja immer, man hat so bestimmte Elemente, die sich irgendwie miteinander vermischen. Und erst in dem Moment, wo die Märchen aufgeschrieben wurden, wurden sie ja festgeschrieben. Und manchmal ist das gar nicht gut, weil das sieht man ja hier, dass es echt toll wäre, wenn man halt wirklich so ein Märchen nimmt und das richtig modernisiert, also dass man nur noch so ein Grundgerüst nimmt und aber die heutige Zeit viel stärker, wobei gestiefelte Kater hat für mich funktioniert. Kann man ja auch mal fragen, ist das modern? Aber dann sage ich, naja, muss auch nicht immer modern sein.
Mhm.
Aber hier bei Zitterinchen, wo man sagt, ja, wir wollen das modernisieren, wir wollen da die Frauengeschichten anders erzählen, die Frauenfiguren, da hätte man auch nochmal so, da hätte man nochmal so ein bisschen so machen können.
Mhm.
Wobei hier ja auch schon Drehbuch und Regie auch wieder von Frauen gemacht wurden. Aber es ist noch, ein bisschen fehlt mir hier noch. Ein bisschen mehr Mut noch.
Genau, es ist vielleicht nicht so ganz bis zum Ende gedacht, aber ja, doch. Ich fand den eigentlich ganz, ganz okay. Das würde ich sagen, ist der zweitbeste. Und Gestiefelter Kater ist auf Platz 1 natürlich. Ja,
aber tolle Kulisse halt. Ich finde das nach wie vor faszinierend, dass man erst draußen vom Rokoko-Schloss steht und dann ist man plötzlich drin und mitten im Botanischen Garten. Finde ich richtig geil, muss ich sagen, als jemand, der hier aus der Gegend kommt. Wir machen mal, wo wir bei Zitterinchen sind, am Samstag zu 18 Uhr zu unserer Märchenzeit mal noch das Hörspiel zu Zitterinchen rein. Für jemanden, den es interessiert, dann könnt ihr das Hörspiel hören, den Film in der Mediathek gucken, in der ARD-Mediathek Zitterinchen. Und könnt euch da richtig, richtig jetzt hier durch unseren Podcast animiert fühlen. Und ansonsten, großer Tipp, fahrt mal nach Domburg mal wieder.
Ja, und hört den Audioguide, den es noch nicht gibt, aber bald.
Genau, wir saßen da ja ein bisschen dran. So, nächstes Mal. Ich glaube, dass es Himmelfahrt auch wieder Donnerstag, der Feiertag ist, wenn wir uns das nächste Mal hören werden. Und wir haben uns vorgenommen, wir gucken einen aktuellen Kinofilm, der gerade heute ganz frisch ins Kino kommt, Die Legende von Ochi heißt und sich vor allen Dingen so ein bisschen mit den Wesen beschäftigt, mit denen sich Kinder in diesen Geschichten befreunden. Wir hatten ja hier auch schon den gestiefelten Kater und das Zitterinchen, den kleinen Hund. Und wollen dieses Motiv mal noch ein bisschen vertiefen, denn bei der Legende von Ochi geht es um ein seltsames Waldwesen, mit dem sich ein Mädchen befreundet, in einer fantastischen Welt, die nicht der unseren gleicht. Aber ich habe mich so ein bisschen an E.T. erinnert gefühlt und wir schauen dann einfach mal, wohin uns die Reise führen wird. Ihr könnt, solange, ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit, diesen Film auch gucken im Kino. Ich denke mal, das lohnt sich und dann wisst ihr wenigstens, worüber wir reden werden.
Ich bin gespannt.
Okay, Franzi, schön war's. War schön, dass ich die Märchen mal wieder geguckt habe. Okay, dann bis bald. Tschüss.
Tschüss.